Jetzt das Erste, was ich berichten muss, ich muss natürlich Financial Disclosures geben. Also meine Forschung wurde von Privatinvestoren bezahlt und dem Christian Doppler Labor. Und das ist gebunden an Patente, die in Wien generiert worden sind. Also diese Patente sind alle 2008 formuliert worden und auch eingereicht worden und komplett in der ganzen Welt nationalisiert worden. Ich selber bin Teilhaber, geringer Teilhaber an dieser Firma, die hier arbeitet. Das ist ein sogenannter Start-up, die in Kooperation mit der Medizinischen Universität die Aktivität der Wissenschaft unterstützt. So, das ist jetzt ein Leukozyt. Wenn wir einen rausnehmen aus unserem System, schaut ein Leukozyt ungefähr so aus. Das ist ein weißes Blutkörperchen, eine T-Zelle. Und wenn man jetzt das durch die Stunden, also wenn man jetzt diese T-Zelle also triggert, um den programmierten Zelltod zu untergehen, dann schaut das aber an einem gewissen Moment, also nach 6 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden, sieht man hier eine morphologische Veränderung. Das ist Elektronenmikroskopie. Das heißt, man sieht hier distinkt, dass da was sich ändert. Das heißt, hier ist Apoptose induziert worden. Jetzt war es so, dass ich meine ganze Karriere begonnen habe in den 90er Jahren, also 97, 98, indem ich letztendlich die Apoptose von weißen Blutkörperchen als Decline of Cell Function perzipiert habe. Also das heißt, wenn eine Zelle in die Apoptose geht, dann verliert sie Funktion. Also das heißt, in Dialysepatienten wissen wir, dass 80% der Leukozyten apoptotisch sind, deswegen sterben die Leute, also zweithäufigste Todesursache bei Dialysepatienten ist die Infektion. Bei Kunstherzpatienten war das initial mein Beginn meiner wissenschaftlichen Karriere, habe ich das nachgewiesen. Also das heißt, man kann die Apoptose von einem weißen Blutkörperchen als einen Decline of Cell Function verstehen. Dann war es ganz interessant, zwei französische Gruppen haben dann nachgewiesen, dass man eigentlich auch apoptotische Leukozyten zur Behandlung von Abstoßungen verwenden kann. Das heißt, die haben Tiere experimentell eine sogenannte Graft versus Host Disease induziert und haben dann die Tiere mit apoptotischen Leukozyten behandelt und haben gezeigt, dass diese Abstoßung attenuiert wurde. Also das heißt, die haben weniger abgestoßen. Also das heißt, man könnte auch weißes Blutkörperchen könnte man auch verstehen als therapeutischen Agens. Dass wir das vielleicht tun bei der Transplantation durch diese ganzen UV-Bestrahlungen, das ist sei dahingestellt als Abstoßungstherapie, das wissen wir. Und was genuin unsere Aufgabe war, oder auf was wir draufgekommen sind, dass die weißen Blutkörperchen, wenn sie in die Apoptose getrieben werden, dass die dann plötzlich sowas wie Bioreaktoren werden. Also die schütten dann wahnsinnige Stoffe aus, also das ist ein hochaktiver, reglementierter Prozess. Das heißt, das apoptotische weiße Blutkörperchen ist de facto ein Bioreaktor. Das heißt, es schüttet alles aus, was es noch hat, und über diese ausgeschütteten Faktoren gebe ich meinen Vortrag heute. Gut, wie sind wir überhaupt drauf gekommen? Sie können sich alle erinnern, das war so eine Massenpsychose fast Anfang des Jahrtausends. Da hat es wirklich Nature Medicine, PNAS, also da gibt es ganz prominente Publikationen, die damals gesagt haben, wenn man einen Myokardinfarkt induziert, und diese Patienten oder diese experimentellen, also im experimentellen Setting apoptotische Leukozyten, also apoptotische Stammzellen verabreicht, haben die keinen Herzinfarkt mehr. Also das heißt man hat einfach in der Ratte einen Myokardinfarkt induziert, also einen Herzinfarkt, hat den Tieren dann Stammzellen injiziert intravenös und dann hat man gesehen, dass diese Tiere keinen Herzinfarkt gehabt haben. Das hat dann weltweit großes Erstaunen hervorgerufen, ist super publiziert worden und vor allem die Deutschen, also von Stauer in Düsseldorf und Hannover Wollert, die haben dann sofort angefangen, Ininfarktpatienten Stammzellen zu applizieren und haben dann gezeigt, dass da die Herzfunktion ein bisschen besser wird. Gut, wenn man sich die Arbeit wirklich ganz genau durchliest, dann kommt einem das Grauen, was in Nature Medicine publiziert worden ist, weil die haben nämlich damals gar keine Kontrollversuche gemacht. Das heißt, die haben einfach Stammzellen injiziert und das war's. Und dann haben sie gesagt, na, die Stammzelle hilft und das ist super toll. Dann habe ich mir das überlegt, habe mir die Arbeiten angeschaut und dann bin ich dann irgendwie, dann wäre ich anarchistisch und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt den einzigen Kontrollversuch, der wirklich, wirklich gemacht werden muss. Wenn ich behaupte, dass Stammzellen einen Effekt haben, muss ich auch letztendlich einen Kontrollversuch machen und das waren dann die weißen Blutkörperchen. Gut, basierend auf dieser Transplant-Hintergrund von mir habe ich nichts anderes gemacht. Ich habe einfach weiße Blutkörperchen genommen von der Ratte, habe diese weißen Blutkörperchen in die Apoptose getrieben, also mit Bestrahlung. Das dauert ungefähr 24 Stunden, bis diese weißen Blutkörperchen apoptotisch werden und habe diese Zellen plus Überstand habe ich dann Ratten nach Herzinfarkt gegeben. Also das heißt, wir haben das dann nach dem Herzinfarkt injiziert. Und also das heißt, wir haben apoptotische Leukozyten in ein Tier injiziert, die das gerade einen Herzinfarkt bekommen hat. Und dann haben wir genau das Gleiche gesehen. Das haben wir dann in einem sehr marginalen Journal dann publiziert. Das heißt, diese Suspension von apoptotischen Leukozyten plus das, was die weißen Blutkörperchen ausgeschüttet haben, hat den Herzinfarkt komplett verhindert. Also das heißt eigentlich, das ist das Dogma, dass man sagt, das sind die Stammzellen, das ist eigentlich hinfällig. Also das machen die weißen Blutkörperchen genauso. Ich habe das deswegen auch dort publiziert, auch bin ich dem Herrn Professor Hörl dankbar, weil dieses Dogma hätte wahrscheinlich niemand in der normalen Literatur akzeptiert. Gut, was ist jetzt die Hypothese gewesen? Wir haben dann gesagt, okay, entweder sind es die apoptotischen Leukozyten oder sind es die paracrinen Faktoren, also das, was die weißen Blutkörperchen ausgeschüttet haben. Und das habe ich sofort verworfen. Also habe ich gesagt, das hat keinen Sinn, haben wir das gleich alles erspart. Und was ist das Gute an dieser Entwicklung? Man kann diesen Überstand, also das, was die weißen Blutkörperchen ausgeschüttet hat, da kann man etwas machen und das kann man lyophilisieren. Also das heißt, man kann diese paracrinen Faktoren, die kann man einfach gefriertrocknen und dann hat man ein Medikament. Gut, wie würde das im Herzen, also wie würde das jetzt im Menschen ausschauen? Und das ist hier jetzt einmal schematisch, erste Reihe. Also so wie wir es jetzt uns vorstellen und wie wir es auch geschafft haben in der Blutspendezentrale Linz. Also man nimmt einem Patienten die weißen, also eine normale das Blut ab, separiert das, bekommt die weißen Blutkörperchen. Diese weißen Blutkörperchen werden kultiviert nach Bestrahlung für 24 Stunden. Das heißt, man gibt den weißen Blutkörperchen 24 Stunden Zeit, um alles loszuwerden, was gut ist. Danach, nach 24 Stunden, wird der Überstand gewonnen. Das Zellpellet wird verworfen. Also das heißt, wir sprechen nicht mehr über Zelltransplantation, sondern wir sprechen über reine lösliche Faktoren, die da verwendet werden, dialysiert, lyophilisiert und dann letztendlich haben wir das Medikament. So primitiv schaut es aus und das Medikament wird jetzt in Linz so produziert, aber dazu komme ich später. Gut, was haben wir dann gezeigt? Und diese Daten sind Lasnik-Hiesmeier ja bekannt. Also wir haben Folgendes gemacht, wir haben diese paracrinen Faktoren im Großtier und im Kleintier ausgetestet und konnten zeigen, dass wenn ich diese paracrinen Faktoren einfach resuspendiere, 250 Milliliter NaCl, also wenn wir einfach diesen Staub resuspendiere das auf 250 Milliliter mit NaCl und dann appliziere ich das bei einem Herzinfarkt, dann haben wir nachgewiesen, dass letztendlich der Herzinfarkt massiv reduziert wurde, nämlich nicht nur im Kleintier, sondern auch im Großtier. Dazu gibt es ein Video. Gut, das zweite, was wir gepubliziert haben, war, dass wir das in einem experimentellen Myokarditis-Modell gemeinsam mit Professor Erickson in Zürich haben wir eine Herzmuskelentzündung induziert, haben diesen Tieren interperitonal im Schub der Inflammation interperitonal diese paracrinen Faktoren verabreicht und konnten zeigen, dass die Myokarditis wegtherapiert wurde. Das haben wir im 2013er Jahr im European Heart Journal publiziert. Dann haben wir das weiter, was wir dann auch dann gemacht haben, dann wird es dann etwas dann schon so ein bisschen voodoo-mäßig, wenn man sagt, okay, das wirkt überall, aber wir haben es trotzdem probiert und das war jetzt dann unsere erste Indikation bei den Menschen. Wir haben dann gleichzeitig auch dieses Lyophilisat, also diese paracrinen Faktoren genommen, haben das in eine Wundcreme eingerührt und haben das dann experimentell geschaut, ob auch Wunden zur Heilung gebracht werden und das konnten wir auch nachweisen im Murinenmodell. Also das schaut dann so aus, also die Tiere sind gestanzt worden, haben diese Emulsion bekommen, mit und ohne, also Medium als Kontrolle versus unser Medikament und wir konnten zeigen, dass nach 7 Tagen die Haut komplett zugeheilt war. Und last, das was wir jetzt gerade im FN1000 publiziert haben, war, dass es auch beim Schlaganfall funktioniert. Das ist ein klar und deutlich immer der gleiche Mechanismus, der da manipuliert wird von unserem Medikament. So, jetzt kommt es natürlich so, und deswegen wäre ich nicht besonders geliebt von Grundlagenforschern, und ich würde fast sagen, da gibt es eine gewisse Aversion gegen dieses Konzept, weil es fragt dann jeder, was ist denn da drinnen? Und das kann man hier so beantworten. Also man macht einfach ein Protein Array und dann kommt man drauf, dass letztendlich da alles drinnen ist. Also da sind ganz viele Zytokine drinnen, Proteinkompartimente, wir wissen jetzt, dass viel mehr drinnen ist, aber Proteinkompartimente, die in der regenerativen Medizin extrem wichtig ist, vor allem Interleukin-8 assoziierte Proteine. Jetzt wird es ganz spannend und das sind Ergebnisse, ganz neue Ergebnisse, die jetzt gerade von meinem PhD-Studenten Bär zusammengefasst werden. Wir sind draufgekommen, dass extrem viel Exosomen drinnen sind. Das ist jetzt ungefähr das heißeste Topic jetzt zurzeit in der Wissenschaft. Es sind Microshed Particles drinnen, es sind Phospholipide drinnen und es sind auch Cholesterine drinnen. Das heißt, wir sprechen wirklich über einen sehr pleiotropen Mix, den unsere weißen Blutkörperchen die ganze Zeit ausschütten. So, jetzt war es natürlich für uns die Frage, wir wollen ja ein Medikament entwickeln. Wie sind wir jetzt draufgekommen oder was war jetzt unser Weg? Wir haben dann uns ungefähr vor 3 Jahren entschieden, wir wollen eigentlich in die Hautindikation als erstes reinkommen, weil nämlich Herzinfarkt und Schlaganfall und Spinal Cord Injury, das sind Indikationen, die sind viel zu teuer. Ja, das ist für ein kleines Labor nicht stemmbar. Also was waren jetzt die vorgehenden Experimente, die wir gemacht haben? Wir haben einfach Fibroblasten genommen oder Keratinozyten und was wir gezeigt haben, wenn man dieses Lyophilisat in das Kulturmedium einrührt, sieht man hier, dass diese Fibroblasten, Keratinozyten zu migrieren anfangen. Das heißt, wir haben den ersten Hinweis gehabt, dass diese Parkinin-Faktoren, also die Hauptzellen, dazu anreizen, letztendlich zu proliferieren, die in der Hautregeneration wichtig sind. Das nächste, was wir gemacht haben, ich gehe nur sehr kursorisch auf diese Daten ein, das gleiche haben wir dann auch mit Endothelzellen gemacht und hier sieht man ganz eindeutig, dass auch wiederum unser Medikament die Endothelzellen zur Proliferation bringen. So, und jetzt ist etwas, was wir alle wissen, also wenn ich jetzt mit einem Anästhesisten spreche, einem Kardiologen oder Herzchirurgen oder einem Hautpathologen, warum das in allen Indikationen funktioniert, ist meine Meinung, dass es eigentlich die Entzündung immer gleich abläuft. Also man hat immer in den ersten 48 Stunden hat man die Inflammation, also die Granulozyten, mikrovaskuläre Obstruktion, Thrombozyten, verstopfende Mikrovaskulatur, dann kommt es zur Entzündung in den ersten 48 Stunden, dann kommt es zur Proliferation von Fibroblasten in der Haut von Keratinozyten und nach einer gewissen Weile hat man das Remodeling. Also zum Beispiel die Herzanästhesisten kennen das ja, das ist dann praktisch das ventrikuläre Remodeling, das dann noch 6 bis 18 Wochen dann im Herzen nach Herzinfarkt dann abgeschlossen ist und dann letztendlich in die Herzinsuffizienz führt. Das heißt, wir sprechen eigentlich über einen Mechanismus, ob der jetzt im Hirn stattfindet, im Herz stattfindet oder in der Haut stattfindet, ist eigentlich überall das Gleiche. Und deswegen glaube ich, haben wir darstellen können, dass in sehr vielen experimentellen Modellen dieses Medikament funktioniert. So, auch wiederum eine Tatsache, die auch mich sehr verwundert hat, vor allem damals in dieser Stammzellpsychose. Es war so, dass damals man direkt von den Ratten- und Mausmodellen sofort in den Menschen gesprungen ist. Das ist zum Beispiel jetzt überhaupt nicht mehr akzeptabel. Jetzt wird nur mehr verlangt von allen Peer-Reviewed Journals, also von den guten Journalen, wenn man sagt, dass ein Medikament funktioniert, dann muss das auch im Großtier funktioniert haben. Also man kann das nicht mehr so machen wie vor 10 Jahren, dass man von den Maus- und Rattenmodellen gleich in den Menschen reinspringt. Ja. Also das heißt auch, wir wissen auch zum Beispiel, dass das Hautexperimente in der Maus keinen Wert haben für den Menschen. Also was haben wir dann wieder gemacht? Und das zeige ich hier nur ganz kurz und für die einen guten Magen haben, was dann nötig ist von einem experimentellen Chirurgen. Wir haben gemeinsam in Kaposchwar auf der Universität ein Tier genommen, also ein Schwein. Wir haben einen Burn Injury induziert unter standardisierten Verhältnissen, haben dann nach 24 Stunden, wenn sich die Nekrose ausgebildet hat, haben wir das ausgeschnitten, haben eine Spalte draufgelegt und dann haben wir unser Medikament dann 3-mal appliziert. Also wie schaut das jetzt in Natura aus? Also das heißt, wir haben hier ein Tier, das wird unter standardisierten Verhältnissen und maximal sediert für alle Anästhesisten. Also die haben nichts gespürt davon, waren wirklich alle unter Morphin. Werden da Verbrennungswunden induziert. Nach 24 Stunden sieht man hier die demarkierte Verbrennungswunde. Das wird dann hier exzidiert bis zur Faszie mit einer Spalthaut gedeckt. Und wir haben dann 3-mal hintereinander diese Tiere verbunden. Kollege Hacker, PhD-Student von mir, schreibt das jetzt hoffentlich bald zusammen. Was sind die Resultate? Also hier sehen wir wiederum die parakrinen Faktoren versus der Kontrolle und ganz eindeutig die epidermale Dicke war in der von unseren parakrinen Faktoren Substanz-Medikamentengruppe massiv verbessert, das gleiche auch mit der Dicke und mit den Red Ridges. Das heißt, hiermit konnten wir zeigen, dass diese Daten, die wir im Mausmodell akquiriert haben, auch im Schweinemodell reproduziert werden konnte. Der nächste Schritt war dann letztendlich das Medikament zu entwickeln. Auf das gehe ich jetzt gleich ein. Aber das, was wichtig ist, hier noch als letzter Beweis, dass das Keratin 10 hier neu sich gebildet hat in den Tieren, die das Aposec bekommen haben, so nennen wir das Medikament. Hier sieht man hier, dass die Haut sich neu bildet. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Beweis, dass letztendlich das, was wir in der Maus gesehen haben, auch im Großtier funktioniert. Was auch noch auffällig war, dass das viel besser durchblutet war. Also die haben viel bessere, viel höhere Durchwachsung von neuen Blutzellen, also Blutträgern, also Endothelzellen. So, das war dann für meine Investoren dann ein relativ wichtiges Experiment, und zwar die zwei Familien, die hinter mir stehen und diese ganze Wissenschaft finanziert haben. Der eine kommt aus Guntramsdorf und der hat mir dann einen Weinbauern geschickt. Ich darf das Foto zeigen, sage ich hier explizit, weil der wirklich der erste Patient war. Dieser Patient, nur zu seiner Geschichte, der hat ein toxisch-degeneratives Ekzem gehabt. Also der hat 5 Jahre hier seine Hände nicht mehr verwenden können. Der hat als Weinbauer gearbeitet und in der Schank, und der hat eigentlich nicht mehr den Leuten Wein bringen können. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, er war eigentlich 2 Jahre vom DCM-Doktor bis, hat er alles durchgemacht. Und der hat die Diagnose vom Dermatologen bekommen, sogenanntes toxisch-degeneratives Ekzem. Das ist so ein Ekzemtyp, den man fast nicht behandeln kann, komplett therapieresistent. Also das heißt, so schaut das aus im Bild. Also das heißt, der hat nicht mehr baden können und der hat wirklich diese totale Hyperkeratose gehabt mit den Fissuren. Und der war wirklich dauernd offen. Und dann habe ich diesem Herrn aus seinem eigenen Blut in meinem Labor und mit diesem Passus aus diesem Heilversuch, Ärztegesetz, Möglichkeit, dass ein Arzt letztendlich was möglich machen kann, in seiner Ordination habe ich dem aus seinem eigenen Blut sein eigenes Aposec produziert, also seinen eigenen Zellüberstand aus seinen weißen Blutkörperchen. Und das war dann interessant, nach 6 Wochen hat das dann so ausgeschaut und das war fast abgeheilt. Das heißt, das hat in dem Ekzem super funktioniert, also man sieht das hier noch einmal, 5. Juli 2012. Also hier sieht man wirklich, also das ist wirklich jemand, der nicht einmal mehr seine Faust so machen konnte. Das ist eher unangenehm. Ja. Und nach einem Jahr hat das so ausgeschaut. Und das ist jetzt wirklich nachhaltig, haben wir dem Patienten geholfen. Gut. Der nächste Schritt war dann, dass ich dann eine Facility suchen musste, die ein GMP-Produkt produzieren kann. Also das heißt, wenn wir Wissenschaft machen, dann ist es ja oft so, dass man sagt, okay, man macht Wissenschaft und das kommt dann eigentlich nie beim Patienten an, weil nämlich eine riesengroße Aufgabe für jeden Medikamentenentwickler ist, dass man eine GMP-Produktionsstätte braucht, und die gibt es nirgends. Ja, also ich habe dann bis nach Deutschland, Frankfurt, überall herum gesearched, und letztendlich bin ich dann über den Herrn Professor Redl von der AVA auf diesen Herrn gekommen, und dem bin ich sehr, sehr dankbar, und vor allem seinem Verwaltungsdirektor, dem Herrn Magister Watzinger und dem Herrn Primarius Gabriel. Und die haben, und das ist vielleicht gar nicht so bekannt, aber für die Linzer, die können stolz sein, in Linz beim AKH gibt es eines der modernsten Bluttransfusionszentren, und die wird von dem Herrn geleitet, und die haben, und der hat in seiner Voraussicht eine GMP-Anlage da oben sich hinbauen lassen. Den Herrn Primarius Gabriel habe ich dann überzeugt, dass er in dieses Projekt glaubt, und wir haben dann dieses Produkt dann entwickelt mit dieser Institution. Jetzt komme ich auf einen Punkt, der vor allem jetzt sind wir schon wieder fast holistisch bei den Anästhesiologen. Hier werden ja oft Blutprodukte verwendet, also Blutprodukte, Plasmaprodukte, Faktoren. Und da wissen wir, dass wenn man, Sie können sich das nochmal vorstellen, also man nimmt den Überstand von weißen Blutkörperchen aus gepulten Suspensionen. Und hier sieht, und da ist ein ganz wichtiges Thema, ist die sogenannte Viral Clearance. Das heißt, ich kann nur ein Medikament, das vom Blut kommt, verabreichen an Patienten, wenn das Medikament sogenannt viral cleared wird. Wir können uns auch alle erinnern an die ganzen HIV-Diskussionen Anfang der 80er Jahre, und das wird vielleicht, also ich habe 1994, 95 im Turnus in Scheibs begonnen, und ich kann mich damals erinnern, da haben wir sogar mal einen Patienten bekommen von der Herzchirurgie, und der ist bei einer Herzoperation, also den Namen, der ist mir noch sehr geläufig noch, der ist bei einer Herzoperation, hat er einen HIV bekommen. Das war Mitte der 90er Jahre, ja. Also jedenfalls war das war damals wirklich so relativ großer, hat uns damals relativ beschäftigt, damals die Turnusärzte, weil man hat uns das damals gar nicht gesagt. Also das war schon sehr eindrücklich damals. Ja. Jedenfalls HIV war damals der Trigger, dass alle Blutprodukte sogenannt viral geklärt werden. Und diese ganzen Definitionen, die das vorgeben von der EMA, von der FDA und vor allem von diesen Ich-Kriterien. Also das heißt, alle Blutprodukte müssen viral geklärt werden und da gibt es verschiedene Methoden. So, wie schaut jetzt das aus? Unser Produktionsprozess von diesem, von ApoSec, das heißt, man nimmt einfach hier Blutkonserven, isoliert die weißen Blutkörperchen, wir bestrahlen sie, bringen sie in die Apoptose, so wie ich es Ihnen gezeigt habe. Nach der Kulturphase wird steril filtriert. Es werden zwei Virusinaktivierungsschritte eingebaut. Das ist sogenannte Methylenblau- und Gamma-Irradiierung. Und dann hat man das lyophilisierte Produkt, das zum Verkauf steht. So sehen wir das in der Zukunft. Das ist wichtig. Also das heißt, man kann entweder das Medikament von sich selber produzieren, also ich produziere von mir selber den Überstand oder ich poole einfach von vielen Leuten das Medikament, also den Überstand. Und dann hat man das sogenannte Final Drug Product. Das, was jetzt wichtig ist und das ist das Limitieren an der ganzen Sache, wenn Sie jetzt nach Linz gehen und sagen, Sie möchten dieses Medikament haben, dann muss natürlich jeder Validierungsprozess muss einzeln ablaufen und da ist natürlich hier beim autologen Produkt braucht man keine Viral Clearance, aber weil das alles so aufwendig ist, sind wir bei Kosten bei 3.600 Euro aus einer Blutabnahme. Wenn wir das Allogen, das Produkt nehmen, dann kostet das dann für 1 Milliarde Überstand schon viel, viel weniger. Und dann wird es langsam interessant auch für eine Firma, dass man das dann irgendwie auch einsetzt. Dieses Cost of Good, das ist von 1 Milliarde Zellen und das ist ungefähr das, was wir glauben, wir brauchen. Das ist das die Menge, die wir brauchen, um einen Herzinfarkt zu therapieren. Aber natürlich müssen wir da immer die Viral Clearance dabei haben. So, jetzt konkludiere ich, jetzt komme ich schon langsam zum Ende. Also, wir haben eine GMP Production Site für unser Medikament, das ist im Roten Kreuz in Linz. Dieser Prozess wurde von der AGES bewilligt. Wir wissen jetzt, dass dieser Überstand als sogenannten Viral Clearance unterzogen werden muss. Also das heißt, Donor Selection, Testing of Donations, Plasma Pools und die Virus Inactivation is mandatory. Also das muss man unbedingt machen. Jetzt noch einmal zu kurz zur Erklärung, was ist Viral Clearance? Also hier wird zum Beispiel jetzt der Überstand wird mit Methylenblau versetzt, wird einer Lichtquelle ausgesetzt und dann brechen hier virale Strukturen. Das heißt, das wäre die erste Virusinaktivierung, die akzeptiert ist und validiert ist. Also die haben wir genommen, ist in Innsbruck entwickelt worden und in Linz übernommen worden. Und dann das zweite Viral Clearance ist, wenn den Überstand dann lyophilisiert hat, kriegen die noch einmal 25.000 Grays als Bestrahlung draufgesetzt. Also das heißt, man hat wirklich zwei potente Viral Clearers, die letztendlich das Medikament dann virussicher macht. So. Gut, was haben wir dann gemacht? Es gibt dann auch wieder, komme ich wieder zum Herrn Kollegen Selesch, das ist der Kollege der Chirurgie auf der Universitätschirurgie, der eine Wundambulanz hat und das ist der erste Patient, übrigens ein Schlosser des AKHs, ein Pensionierter, der, auch hier darf ich die Fotos zeigen, hier haben wir dann bei 10 Patienten nach Arzneimittel gesetzt, darf man bei 10 Patienten ein neues Medikament ausprobieren, nachher muss man sofort das beenden. Was wir dann gemacht haben, wir haben dann einfach diesem Herrn dieses Medikament verabreicht und man sieht dann hier eine gewisse Dynamik. Also das heißt, das ist ein Patient mit einer BAVK4, der hat fast keine Durchblutung mehr und der hat über die Tage dann einen Progress gehabt, der relativ eindeutig war, dass das zuwächst. Somit war das der erste Patient und wir wissen sogar, dass dieses Medikament jetzt auch im diabetischen Fuß jetzt funktioniert und das ist letztendlich die Vision, die wir haben für unser Medikament. Gut, also Zusammenfassung, GMP Certified Center, also das heißt, das braucht man, um das Medikament zu entwickeln. Dann braucht man die klinische Pharmakologie und das sind jetzt praktisch die letzten fünf Dias. Erstes Dia, man muss diesen Prozess komplett validiert haben und die AGES muss, und das haben wir Gott sei Dank im Mai diesen Jahres bekommen, muss einen Befund schreiben, wo dann steht, dieses Medikament darf für klinische Testung verwendet werden. Das haben wir von der AGES bekommen, diesen Bescheid, und wir beginnen jetzt mit einer Phase 1-Studie. Die Frau Dr. Storker, die heute einen Vortrag gibt, ist die Lead-Investigatorin bei diesem Projekt. Wie schaut das jetzt aus? Was machen wir? Also wir haben das jetzt, den Trial haben wir Masias 1 genannt. Wenn man ein bisschen in die griechische Mythologie geht, wird man verstehen, warum ich das so genannt habe. Also wir haben hier 10 erwachsene Patienten, freiwillige Patienten fahren nach Linz, bekommen ihr ApoSec produziert, Danach werden sie gestanzt und für 7 Tage konsekutiv mit diesem Medikament behandelt und dann schauen wir nach, ob das toxisch ist, was wir nicht wissen, was wir sicher wissen, dass es nicht ist, und wir werden schauen, ob wir irgendwelche Efficacy-Daten daraus generieren. Das ist jetzt jedenfalls die erste weltweite sekretombasierte Studie, die aus Österreich kommt. Ethikkommission, Professor Singer hat zugestimmt. Und wie schaut das jetzt aus? Also das heißt, das Aposec wird produziert in Linz, es wird der Punktion gemacht und dann kriegen diese Patienten, also diese Probanden, kriegen in 7 konsekutiven Tagen dieses Medikament gegen Mediumkontrolle appliziert und nach 7 Tagen werden wir schauen, was wir histologisch sehen. Rebiopsie nach 1 Woche und dann werden wir schauen, ob wir irgendwelche Ergebnisse haben. So, jetzt kommen wir zum Ende des Vortrages und ich danke allen für die Aufmerksamkeit. Was sind die Konklusionen, die ich jetzt habe? Konklusion Nummer 1 ist, das ist nicht sogenannte FWF, Bürgermeister-Fonds-Wissenschaft, das ist es nicht, sondern das ist beinhart das Incentive-Driven. Also das heißt, da hat jemand gesagt, diese Idee ist gut und ich finanziere das, und nur, dass sie ungefähr eine Dimension bekommen. Das Ganze, was ich in den letzten 5 Jahren verbraucht habe, sind 2,4 Millionen Euro. Also das sind 30 Millionen Schilling ungefähr. Das Wichtigste war, dass wir zuerst die Patente geschrieben haben. Wir sind mit den Patenten zu den Investoren gegangen, die haben das letztendlich dann auch bewilligt und haben dann gesagt, okay gut, wir finanzieren das. Was mir ein großes Glück war, dass wir dieses CD-Labor bekommen haben, die das Geld natürlich gedoppelt haben. Ja. Was ich auch noch, mir wichtig ist, das irgendwie anzusprechen, und das habe ich in der Einleitung schon gesagt, Hostility of Basic Science, also sobald man von der sogenannten Basic Science in die angewandte Forschung geht, wird man eigentlich irgendwie scheel angeschaut, also obwohl die politischen Gurus letztendlich immer anders sprechen und sagen, angewandte Wissenschaft ist alles, aber wenn man dann mal so weit ist, dann wird man nur mehr scheel angeschaut, das ist meine eigene Erfahrung. Und letztendlich, was so Wissenschaft auch betreiben kann, ist, dass man sehr viele junge Studenten zur Arbeit anleiten kann. Die letzten Outlooks, also 15, 19, also wenn wir 6 Millionen Euro auftreiben können, das ist nämlich jetzt mein Problem, ich brauche 6 Millionen Euro, wir müssen dieses Medikament durch die Toxikologie bringen, wir müssen dann Phase 1 und Phase 2 durchführen und dieser Prozess allein kostet ungefähr 6 Millionen Euro und das ist mein Wer vielleicht das weiß, genau, Professor Hiesmer hat sofort erkannt, das ist Masada und da gibt es die Römer, sind irgendwo mal raufgeklettert und haben dann da oben gewütet. Jedenfalls, ich glaube, ich bin da irgendwo, ich hoffe, dass ich die letzten paar Meter noch schaffe. Ende, das sind meine PhD-Studenten, die hier gearbeitet haben. Was mir auch wichtig ist zu sagen, dass ich von der Medizinischen Universität personell keine Unterstützung habe und dass de facto das nur Studentenarbeit ist. Infrastruktur habe ich bekommen. Also das heißt, und auch noch ein Dank an den Herrn Professor Klepetko, der jetzt zurzeit mein Chef ist, der hat diese ganze mit seinem Team das möglich gemacht, weil ich habe sehr viele Zeitvalenzen bekommen. Danke.